Ich lese zwei Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 11 und 12. Er, nämlich Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich denke, wir kennen alle diese Weihnachtsmelodie alle Jahre wieder, aber ich beziehe sie jetzt mal nicht nur auf den Text, der danach kommt, sondern auf das, was sich so jedes Jahr wiederholt. Eine Vorbereitungszeit, Einkäufe, Planungen, das Essen wird überlegt, vielleicht ist es ja jedes Jahr das Gleiche. Wie ist das so mit der Bescherung? Hat es irgendeinen festen Ritus, so mit verdeckten Geschenken, mit Glöckchen oder mit gemeinsamem Lied zu beginnen? Liest da jemand nochmal die Weihnachtsgeschichte? Es gibt so Dinge, die wiederholen sich Jahr für Jahr. Und ich erinnere mich an mein Zuhause, wo ich ursprünglich herkomme. Ich habe zwei ältere Schwestern und wir mussten dann immer verteilt zu dritt die Weihnachtsgeschichte auswendig aufsagen, sodass ich also meinen Part sicher noch auswendig kenne, so von den Hirten beginnend bis zum Ende. Ich kannte diese Geschichte also auswendig, aber nicht auf die Weise, wie Engländer das sagen würden. Auswendig lernen heißt to learn by heart. Mit dem Herzen lernen. Ich habe eigentlich nur mit dem Kopf gelernt. Ich kannte die Tradition und den Wortlaut. Aber dieser Jesus, von dem da die Rede ist, den kannte ich letztlich nicht. Er hat in meinem Leben keinen Platz. Ich brauchte ihn nicht. Mir reichte ein Glaube an Gott, der sich täglich in einem Abendgebet ausdrückte und sicher auch eine gewisse sittliche Grundhaltung in mein Leben brachte. Hier heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir haben ja seit einigen Jahren die Wiedervereinigung, vorher gab es da die DDR und hinterher gab es doch auch einige erstaunte Augen. Da kamen Leute und sagten, mir gehört doch dieses ganze Grundstück dort. Das würde ich ja jetzt gerne wieder in Anspruch nehmen. Und da wurde ihnen gesagt, oh, das ist schon lange enteignet. Der Staat hat es wieder verkauft, es gehört jemand anders. Und soweit wir das sehen, ist diese Enteignung auch heute noch rechtens, wenn sie bis zu einem gewissen Zeitraum geschehen war. Er kam in sein Eigentum, aber es gehörte ihm nicht mehr. Bei Gott ist das ganz ähnlich. Er schickte seinen Sohn sozusagen in sein Eigentum, aber die Menschen sagten, hast du nicht begriffen, lieber Gott, wir gehören nicht mehr dir, wir gehören uns selbst. Spätestens seit der Zeit der Aufklärung solltest du das doch wissen, der Mensch bestimmt über sich selbst. Die Frage ist also, wie kommt Christus an, warum wird er abgelehnt? Ich hatte gerade letzte Woche mal Konfis gefragt, was ihnen an Weihnachten gefällt. Und da kamen drei Stichworte, an die ich mich erinnere. Das waren Geschenke, Familie, Atmosphäre. Drei wichtige Begriffe, Geschenke, Familie, Atmosphäre. Was nicht kam, soweit ich mich erinnern kann, war Christus. Von dem war nicht die Rede. Das andere reichte offensichtlich. Wir haben gerade vom Chor diesen schönen Bibelvers gesungen gehört, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Rede von der größten Gabe Gottes, nämlich er gab seinen Sohn und dann das größte Geschenk, das ewige Leben für alle, die an diesen Sohn glauben. Jetzt ist die Frage, warum kommt eigentlich Jesus so wenig im Leben von Menschen an? Das ist eine interessante Frage, sicher auch heute Abend hier unter uns. Wenn ich überlege, warum ich damals Jesus nicht gekannt habe, sondern nur zu Gott betete und Jesus für mich kein Gegenüber war, kann ich die Antwort nicht genau sagen, aber ich verstand unter Christsein so eine gewisse Form von Aktivität, dass man sich da irgendwie so einbringt, in irgendwelche Gruppierungen ein bisschen was tut oder vielleicht auch ein bisschen was lässt. So nach dem Motto, wenn du brav bist, kommt auch das Christkind zu dir. Außerdem fehlen in der Umgebung ja meistens die glaubwürdigen Christen, sodass eigentlich Christus mir irgendwie gar nicht so bedeutungsvoll wurde, außer dass ich über ihn natürlich sehr gut Bescheid wusste. Wichtig ist, den Wert einer Sache zu erkennen. Und ich erinnere mich, dass ich gelesen habe, dass die Indianer betrogen wurden. dem ihnen die Europäer Glasperlen verkauften und dafür ihr Gold mitnahmen. Und sagten, das ist ganz wertvoll, dieses Glas, und dafür könnt ihr uns ruhig euer Gold geben. Das heißt, sie wussten nicht, wo die wahren Werte liegen, und deshalb haben sie Glasperlen genommen und das, was wirklich wertvoll war, weggegeben. Interessant ist, wir leben zurzeit ja in einer Generation der Erben. Das heißt, der Krieg ist ungefähr 50 Jahre vorbei. Viele haben wieder etwas aufgebaut, was sie jetzt so langsam ihren Kindern vererben. Die Generation der Erben, die also es nicht mehr aufbauen müssen, sondern nur noch in Empfang nehmen. Vielleicht haben wir auch schon so einen Erben unter uns, der das weiß oder schon empfangen hat. Die Frage ist, was vererben eigentlich diese Leute? Sind es nur Grundstücke, Wohnungen, umbaute Kubikmeter? Oder können die auch ideelle Werte vererben, Überzeugungen weitergeben, wichtige Grundhaltung im Leben in die nächste Generation hineinbringen? Die Frage ist, was sind Werte, die bleiben? Wie kommt Christus an? Dazu ein paar Beispiele, die Sie gerne für sich verlängern können, wenn Sie es möchten. Ich denke an einen 8-jährigen Jungen, der voller Liebe so seine Arm um die Großmutter legt und sagt, du weißt, dass ich dich richtig lieb habe. Nur eines finde ich schade, dass wir zwei nicht zusammen im Himmel sein werden. Worauf die Großmutter sehr erstaunt fragt, warum sind wir nicht zu zweit im Himmel? Sagt er, ja, du kennst ja Jesus nicht. Und da war die Großmutter sehr betroffen, wobei sie aber nicht sagen konnte, dass dieser Junge ihr das in irgendeiner bösartigen Absicht gesagt hätte, sondern hat es ganz liebevoll gesagt und voller Trauer. Die Großmutter dachte darüber nach und letztlich musste sie dem Jungen recht geben, sagen, Jesus bedeutet mir nichts. Ich habe zwar eine gewisse Konfession, aber Jesus kenne ich nicht. Sie hat dann beschlossen, diesen Zustand zu verändern, sich damit beschäftigt, wie lerne ich Jesus kennen. Und die Antwort ist ja furchtbar einfach, Jesus ist mir so nah wie das Wort in meinem Munde. Das heißt, wie mein Gebet zu ihm, so nah ist mir Jesus. Und das hat sie dann praktiziert, zu Jesus zu beten. Da sie eine Schulleiterin ist, hat sie dann auch diesen neu entdeckten Glauben in einer positiven Weise in ihre Schule hinein ausstrahlen lassen, zum Segen ihrer Schüler. Ich denke an einen Geschäftsmann, der gerade bittere Erfahrungen hinter sich hat. Das heißt, eigentlich hätte er jetzt die Frucht seiner Arbeit genießen können, aber durch eine gewisse Unvorsichtigkeit wurde er darum betrogen, indem ein untergeordneter Mitarbeiter diese Frucht an sich zog und sie ihm damit entschwand. Frage, was bleibt von meiner Arbeit? Was bleibt von meinem Leben? Und genau an diesem Punkt hat er etwas von Jesus begriffen, dass Werte, die wir schaffen, immer gefährdet sind, während dort jemand ist, der einem bleibende Werte anbietet, eine bleibende Treue und das, was sich durchhält, sogar bis in die Ewigkeit. So kam er nicht sofort, aber doch langsam zum Glauben an Jesus und entdeckte das, was bleibt. Ich denke an einen Teenie, ein Mädchen, die auf einer Freizeit Jesus entdeckte und dann zu Hause anfing, ihrer Mutter zu helfen in der Küche. Die Mutter war ganz erstaunt, dass die Tochter freiwillig abtrocknete und fragte, was ist los mit dir? Willst du was? Und sie trocknete nicht nur freiwillig ab, sie tat auch noch einige andere Dinge. Die Mutter dachte immer, irgendwo, das wird ja sicher bald vorübergehen, aber siehe da, es blieb. So dass sie merkte, sie kannte ihre Tochter ziemlich gut, da ist irgendetwas in ihrem Leben anders geworden, ich weiß nicht was. Aber sie hat es dann entdeckt im Laufe der nächsten Monate. Die Tochter hat Jesus kennengelernt und dadurch hat sich auch ihr Verhalten positiv verändert. Der Vater hat dann die beiden Frauen, die nun beide gläubig waren, längere Zeit beobachtet. Er selber war Alkoholiker, bis er dann auch den Trost nicht mehr aus der Flasche bezog, sondern auch von Jesus empfing. Heute setzt er sehr viel freie Zeit für Jesus ein. Da er Architekt ist, hat er genügend Gelegenheit, im christlichen Bereich Gutes zu tun mit seinem Fachwissen und es kostenlos einzubringen, weil er entdeckt hat, derjenige, der wirklich den Grund in sein Leben brachte. Wenn wir an Weihnachten denken, ist es ja ein Fest des Lichtes. Es ist nur die Frage, wie sieht es aus mit dem Licht? Ist das immer Licht? Wird es auch manchmal Nebel? Ich frage manchmal Leute, wie sehen Sie das eigentlich? Denken Sie, dass das Leben über den Tod hinaus weitergeht? Eine interessante Frage, auch an jeden von uns. Und die Antwort ist meistens ähnlich. Wir wissen es nicht. Vielleicht. Das heißt, am Ende des Lebens ist eine gewisse Nebelzone. Man weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wie gut Ihr Auto ist, sicher mindestens genauso gut wie meines. Das heißt, wenn ich durch den Nebel fahre, kann ich Nebelscheinwerfer anschalten, sodass ich ein bisschen besser die Straße erkenne. In der Bibel heißt es mal von Gottes Wort, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ist es nicht so wie ein Nebelscheinwerfer, der einem auch dort, wo es bisher neblig ist, noch zeigt, wo es weitergeht? Ich denke an eine junge Frau, die durch einen Autounfall leicht verletzt wurde, dann aber im Krankenhaus eine falsche Behandlung bekam, die sie an den Rand des Todes brachte. Zum Glück ist sie nicht gestorben, sondern sie kam dann wieder hoch. Ich habe sie kennengelernt, als sie schon wieder gesund war. Und sie hat dann überlegt, was wäre eigentlich jetzt passiert, wenn ich wirklich gestorben wäre? Wo wäre ich dann? Gäbe es mich noch? Und dann hat sie ihren ganzen Bekanntenkreis gefragt, wie sehen Sie das? Und Sie? Und Sie? Gäbe es mich noch? Sie hat ungefähr 2 Jahre solche Gespräche gesucht, bis sie auch durch Kontakt mit Christen entdeckte, es gäbe mich noch. Und wenn ich mit Jesus leben würde, dann würde ich sogar über die letzte Grenze gehen mit Zuversicht, in innerem Frieden und das Licht bliebe an, es ginge nicht aus. Weihnachten, ein Fest des Lichtes für Herz und Augen. Für manche sehr viel Atmosphäre. Das i-Tüpfelchen fehlt ja noch, wir haben keine weiße Weihnacht. Aber das Wort Weihnachten, ich weiß nicht, wie gut Sie in der Schule waren, das hat sich bei mir so verschieden entwickelt. Als ich noch kleiner war, habe ich Weihnachten ohne H geschrieben. Und es hieß dann Weinachten, obwohl ich dann natürlich noch keinen Wein getrunken habe zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie Sie Weihnachten schreiben, jetzt nicht so grammatisch, orthografisch, sondern in der Bedeutung. Wird es mit H geschrieben, dann steckt das Wort Weihe darin. Und Leute, die aus der DDR kennen, die wissen noch so, Jugendweihe. Oder hier bei uns, wenn ein Kindergarten eingeweiht wird oder ein neues Auto für die Feuerwehr in Betrieb genommen wird, das heißt eingeweiht wird. Die Frage ist, was bedeutet Weihe? Weihe bedeutet einmal Inbetriebnahme, ja, von seinem Kindergarten, Einweihung. Er wird seinen Verwendungszweck übergeben. Oder bei einer Person kann es sein, dass ein Versprechen abgelegt wird. Ich will in einer bestimmten Richtung leben. Die Frage, ob so etwas auch an Weihnachten geschieht, so eine Weihe, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben und auch für dich. Das wäre dann im wahrsten Sinn des Wortes ein Weihnachten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Weihnachten, egal wie Sie das jetzt sehen im Moment, ja eine Grundlage hat, die mit einem Rechenfehler beginnt. Wir leben ja im Jahr 1994, nachdem ein Mönch im Jahr 525 so einen christlichen Kalender hergestellt hat, im Auftrag des Papstes, dieser Mönch Dionysius Exiguus. Er hat sich dabei aber ungefähr um 7 Jahre verrechnet. Das heißt, Jesus ist etwa 7 Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren worden. Und Astronomen geben dem Recht, weil sie sagen, damals gab es auch so irgendwie eine Überlappung von 2 Sternen, Jupiter und Saturn, die dadurch ein helles, strahlendes Licht an den Himmel brachten, das mindestens 3-mal in diesem Jahr deutlich sichtbar war, sodass man davon ausgehen könnte, das sei das Geburtsjahr Jesu und das sei auch dieses helle Licht, das die Hirten beispielsweise gesehen haben und das vor allen Dingen auch diese Männer aus dem Orient sahen, um dorthin zu gehen. Weihnachten mit der Grundlage eines Rechenfehlers, denke ich an junge Menschen, die vor dem Abitur standen, also im 13. Schuljahr waren. Sie fragten ihren Schulleiter, den Rektor, sagen Sie, können Sie uns sagen, wann hat sich eigentlich ein Leben gelohnt und wann nicht? Der Schulleiter hat die Frage beantwortet. Er sagte, ein Leben hat sich dann nicht gelohnt, wenn sich jemand mit Gott verrechnet hat. Das heißt, wenn der Rechenfehler ganz am Ende deutlich wird, dann hat es sich nicht gelohnt, wenn er sich verrechnet hat. Jetzt wäre die Frage, wie kann ich denn mit Gott rechnen? Und die Antwort ist furchtbar einfach. Jeden Tag kann ich mit ihm rechnen, weil dir Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weihnachten ist eigentlich kein zyklisches Fest, so jedes Jahr einmal wieder im Kalender herumgedreht, sondern nur der Anfang einer Wegstrecke, von der ich weiß, da begleitet mich einer jeden Tag. Und es ist kein Kind, sondern eine mächtige Persönlichkeit, von der die Bibel sagt, dass sie sogar das Universum trägt durch ihr Wort. Ich dachte mir das nur als Scherz jetzt. Angenommen, hier sind Großeltern unter uns und ihre Enkel kämen auf die Idee, wenn sie das nächste Mal Geburtstag haben, würden sie für sie ein Wiegenfest feiern, würden sie also als kleines Kind verehren, lauter Kinder Bilder von ihnen aufstellen, ihnen, was weiß ich, vielleicht einen Schnuller überreichen. Ich sage es etwas überzeichnet, also ein Fest für ein Kind feiern, wo vielleicht die Großmutter doch schon 75 ist oder 65 oder 86. Auch dieses Christkind existiert nicht mehr. Es ist eine mächtige, bedeutende Person, die jeden Tag uns begleiten möchte. Der Einstieg war so alle Jahre wieder immer so ein gleicher Ablauf, ist ja nicht schlecht. Aber die Frage ist dann, habe ich Licht in den Augen und im Herzen oder gibt es irgendwo auch Nebel für mich? Wie rechne ich mit Gott? Sehe ich nur den Rechenfehler der Zeitrechnung oder ist mein Lebenssinn vielleicht auch noch so ein bisschen in dieser Rechnung nicht ganz aufgegangen? Schön wäre es, wenn jeder von uns frohen Herzens mit Gott rechnen würde, jeden Tag und darüber Gott lobt. Herr Jesus, da ist dieses Weihnachten, das uns jedem auf seine Weise sicher viel bedeutet. Danke, dass es dir bedeutet hat, Mensch zu werden als unser Erlöser. Danke, dass du heute unter uns bist. Danke, dass du bereit bist, mit jedem von uns in seine persönlichen Lebensverhältnisse hineinzugehen und dass wir dort mit dir rechnen können. So loben wir dich. Amen.